wir haben auf relativ kleinem Raum möglichst viel zu sehen. Unterschiedlichste Landschaften, Kulturformen, die Tierwelt ist ganz unterschiedlich in den Küstenbereichen, die vielen Vögel, die Robbenkolonien, Wale können eventuell beobachtet werden. Aber gleichzeitig haben wir auch in den kleinen Städtchen eine reiche Historie. Wir haben von der Jungsteinzeit an über die Kelten, über die Wikinger eine geballte Kultur, die wir erkunden können. All das zusammen innerhalb so weniger Tage erleben zu können, das ist, glaube ich, typisch britisch.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge unseres Hurtigruten-Podcasts. Mein Name ist Jacqueline Bell, ich bin Radiomoderatorin, Synchronsprecherin und liebe die Natur, wahrscheinlich genauso wie ihr auch. Ihr kennt mich schon aus den letzten Folgen. Und heute geht's bei uns um die britischen Inseln. Vielleicht wart ihr schon dort, in London, in Edinburgh. Vielleicht habt ihr auch schon eine Tour durch die schottischen Highlands gemacht. Aber an manche ganz entlegenen Strände und Orte kommt man nur mit einem Schiff bzw. mit einem Landungsboot. Hurtigruten bricht nächstes Jahr im April 2023 zu 2 Expeditionsreisen um die britischen Inseln auf. Und das Besondere, diese 15-tägigen Reisen mit dem Hybrid-Expeditionsschiff MS Otto Sverdrup starten direkt ab Hamburg. Mehr Infos zu der Reise und auch die genauen Reisedaten bekommt ihr auf hurtigruten.de und jetzt hier bei uns. Wir tauchen jetzt nämlich in die wilde Schönheit der britischen Inseln ein, zusammen mit einer Frau, die ihr anfangs hier in der Folge schon gehört habt. Sie hat Geografie, Geologie und Biologie studiert. Sie war mit der Uni auch auf mehreren längeren Expeditionsreisen in Grönland unterwegs und ist seit 2005, also seit 17 Jahren, Teil des Hurtigruten-Expertenteams und teilt dort eben ihre Erfahrung mit den Gästen an Bord. Und heute hier mit uns, Friederike Bronny. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja.
Das Schöne bei Hurtigruten ist ja, dass eben echte Experten, also echte Wissenschaftler mit an Bord sind. Was hast du denn für einen Hintergrund? Vielleicht kannst du ja unsere Zuhörer nochmal mitnehmen, an welchen Themen du geforscht hast.
Ja, also ich komme ursprünglich aus der Polarforschung. Ich habe mich schon während meines Studiums auf die Arktis spezialisiert und da vor allen Dingen auf Grönland. Da bin ich eigentlich durch Zufall zugekommen. Das war gar nicht so geplant. Ich bin schwerpunktmäßig aufgrund der Nebenfächer, habe ich mich ein bisschen spezialisiert auf Ökologie der an Land und Meeresökologie und das habe ich dann später dann ausgeweitet, nicht nur auf die polaren Räume, sondern ich habe dann durch Hurtigruten auch die Möglichkeit bekommen, so die Räumlichkeiten kennenzulernen oder die Räume kennenzulernen zwischen den Polregionen. Ich bin ja ganz lange in der Arktis erst nur unterwegs gewesen, dann 25 Jahre lang auch in der Antarktis die Winter über und irgendwo fehlte mir immer so ein Stück dazwischen und dann habe ich durch Hurtigruten die Gelegenheit bekommen, mehrfach eben auch die Regionen kennenzulernen, Europa und oder bei der Pol-zu-Pol-Tour Nordamerika, Karibik und allen möglichen Bereiche, in die man sich dann natürlich auch einarbeiten muss, aber das war schon, ist schon ein Traum. Also es gibt keinen schöneren Beruf für einen Geografen mit Leib und Seele, diese Kenntnis, dieses Wissen mit interessierten Leuten zu teilen.
Ja. Das glaube ich. Ja, wie gesagt, hast du ja eben auch schon gesagt, die Hurtigruten-Seereisen, die verstehen sich ja eben auch als Expeditionen, ein Zusammenkommen, Wissen austauschen. Wie würdest du das beschreiben? Wie lebt ihr diesen Expeditionscharakter?
Ja, es ist so, dass wir an Bord versuchen, so viel wie möglich Kontakt mit den Gästen zu haben, nicht nur in Form von Vorträgen, also wie so ein Schulsystem, sondern auch, sagen wir mal, es sind immer welche von uns vom Expeditionsteam auf der Brücke, um zu sehen, taucht was Besonderes auf. Das kann ein Vogelschwarm sein, das können Wale sein, das kann eine alte, verlassene, historische Stätte sein, alles Mögliche. Und wenn wir dort sind, versuchen wir dann sofort ganz aktuell die Passagiere nach draußen zu locken, darauf aufmerksam zu machen und dann kurze Statements abzugeben. Wir versuchen auch mit den Gästen abends in Kontakt zu kommen, in der Bar oder tagsüber in der Lounge oder so, dann bei einer Tasse Kaffee Rede und Antwort im positiven Sinne zu stehen und für Fragen offen zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist die Gäste kommen ja aus allen Berufssparten. Die sind vom kaufmännischen Bereich bis zum irgendeinem Händler oder Wissenschaftler oder sonst irgendwas und bringen alle eine unterschiedliche Voraussetzung mit. Und da kommen manchmal Fragen, die ziehen mir fast den Boden unter den Füßen weg, weil das sind so Sachen, die man selber so für selbstverständlich erachtet hat. Aber wenn man dann plötzlich drüber nachdenkt, dann macht diese Frage total Sinn und dann muss man sich überlegen, wie erkläre ich das plötzlich? Kinder sind ja ganz groß, wenn man dann Kinder an Bord hat, die kommen mit Fragen, die überwältigen einen. Und das ist aber ganz, ganz interessant und das ist hilfreich und lehrreich für einen selber auch. Und man muss da ganz offen sein. Und man muss auch den Mut mal haben zu sagen, das weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten, aber wir haben ja ein großes Team an Bord und dann einfach sagen, im Team werden wir das besprechen und ich versuche das herauszufinden oder mein Teamkollege oder Kollegin setzt sich mit Ihnen zusammen und klärt das. Und das macht den ganzen Tag, den ganzen Tagesablauf so interessant.
Was könnten das für Fragen sein, wo du manchmal dachtest, puh, okay, da hätte ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, dass man das vielleicht nicht wissen könnte. Was kommen da für Fragen von Kindern zum Beispiel?
Ja, diese wieso, weshalb, warum Fragen. Ja. Warum steht der Pinguin da und nicht hier? Oder warum ist diese Pflanze jetzt, wächst die da? Oder warum riecht das, wenn ich da drauf trete so und warum riecht die andere Pflanze anders oder solche Sachen. Und das sind einfach Dinge, die wir so als selbstverständlich hinnehmen. Und wenn man zum Beispiel über eine Heidelandschaft oder eine Tundralandschaft läuft und auf die Pflanzen tritt, da sind ja sehr viele Pflanzen, die so ätherische Öle haben. Und man denkt da selber, wenn man das so häufig gemacht hat, nicht mehr drüber nach. Und wenn dann aber Gäste kommen und sagen, hier riecht es so besonders und was ist das? Einerseits ist es interessant für mich zu sehen, dass die Gäste begeistert sind und dass sie wirklich Interesse haben und wie sie an die Sache herangehen.
Ja, das ist schön, einfach unterschiedlichen Input immer wieder zu bekommen. Ja. Und weil du es auch vorhin mit den Kindern sagst, ich hatte letztens auch eine ganz lustige Situation, als mein Patenkind meinte, weiß der Hund eigentlich, dass er ein Hund ist? Und ich stand da und dachte mir, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, das, ja. Da wird man dann manchmal in so eine Situation gebracht, denkt sich, ja, das ist echt eine gute Frage, keine Ahnung.
Ja, und das ist für uns natürlich, die wir im Team an Bord sind und eine wissenschaftliche Ausbildung haben, ist es für uns immer ganz, ganz wichtig, dass in einem Vortrag oder bei Erklärung so rüberzubringen, dass wir nicht als Wissenschaftler da scheinen, das konnten wir an der Universität machen, sondern dass es so ist, dass wir die Gäste begeistern und ihnen ein Wissen vermitteln. Zum Beispiel mache ich immer gerne, egal wo wir sind, einen Vortrag oder eine handelnde Thematik über Meeresökologie ab. Und dann kann ich Passagiere erschlagen mit Fremdworten oder so, dass die hinterher rausgehen und sagen, boah, die weiß aber viel, aber wir wissen nach wie vor nicht, um was es geht, sondern man muss einfach, es soll natürlich korrekt bleiben, aber es muss so gestaltet werden, der Vortrag, dass die Gäste etwas damit nach Hause nehmen, dass sie jetzt plötzlich das Gefühl haben, aha, das Meer ist was anderes als nur ein Wasserkörper, der unser Schiff trägt oder in dem ich vielleicht mal im Sommer schwimmen gehen kann und dass diese Zusammenhänge geklärt werden, dass wenn dann Gäste hinterher kommen und sagen, nochmal mit Fragen kommen und sagen, boah, das haben wir uns nie so vorgestellt, da haben wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht, das ist schön.
Das ist schön, das glaube ich. Jetzt geht's ja in unserer heutigen Folge auch um die britischen Inseln. Im April 2023 sind eben zwei Expeditionsreisen um die britischen Inseln geplant. Das Besondere ja eben diese 15-tägige Reise mit dem Hybrid-Expeditionsschiff MS Otto Sverdrup direkt in Hamburg wird gestartet. Lass uns doch mal diese Reiseroute zusammen durchgehen. Also wir starten in Hamburg, dann geht's ja erstmal nach Portland, wo man zum Beispiel Vögel super beobachten kann. Wie geht's dann weiter?
Dann geht's um Cornwall herum, und dann auf die diese die Inselwelt, die Kanalinseln, die Scilly-Inseln, und die sind ein Traum, weil wir da den die sind beeinflusst vom Golfstrom, und da hat man plötzlich das Gefühl, man ist in den Tropen, und dann geht's über die Isle of Man weiter nach Norden Richtung auf eine Insel, die zu Irland gehört, und dann nach Schottland auf die äußeren Hebriden und dann nach Edinburgh und dann zurück nach Hamburg. Eigentlich eine Traumreise, ja.
Ja, total. Also als ich das auch auf der Karte gesehen habe, dachte ich mir so, boah, da nimmt man ja wirklich alles mit. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Reise, die da ansteht.
Ja, und es sind einige, also wie zum Beispiel St. Kilda, den ist eine Insel noch außerhalb der Hebriden. Und da bin ich selber noch nicht gewesen. Und es war immer mein Wunsch, dahin zu kommen. Und ich muss mal überlegen, ob ich vielleicht tatsächlich mich bewerbe und vielleicht mitfahre. Das ist schon was Außergewöhnliches, so weit draußen und von der Geschichte her. Und ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht, warum ist so eine Reise rund um Großbritannien eigentlich so interessant? Und habe so meine eigenen Gedanken gehabt und habe gestern mit einer Freundin in England gesprochen und habe zu ihr gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt das anpreisen solltest, dass jemand kommt und rund um Großbritannien fährt, was würdest du sagen, was ist das Interessante daran? Und sie hat interessanterweise fast das Gleiche gesagt, was ich selber gedacht habe. Man hat auf relativ kleinem Raum eine Wahnsinnsgeschichte und wahnsinnig unterschiedliche Naturerlebnisse. Und von der Vogelwelt, von Meeressäugern, von speziellen Wirtschaftsformen an Land, Ackerbauflächen und allem Möglichen. Und die Städte, die sind so unterschiedlich zu unseren und einfach die den Reiz der Landschaft ausmachen. Und die Menschen in Großbritannien auch ganz anders. Jede Region anders. Also ein Walise ist schon ein bisschen anders als der Engländer.
Ja.
Und das ist ja auch gut so. Und die Schotten sowieso. Und da ist jede Region hat so ihre Vorzüge. Und da legen wir eben auch Wert drauf, wenn wir mit den Gästen an Land gehen, dass sie auch die Möglichkeit haben, in Kontakt zu kommen mit Leuten oder dann auf eigene Faust vielleicht auch mal losziehen können, sich einen kleinen Ort erobern können, oder dass sie erst an Exkursion teilgenommen haben, an einer geführten, und dann nochmal selber losmarschieren, um zu sehen, um da ein bisschen tiefer einzutauchen.
Ja, auch die Geschichte, also die Kelten, Wikinger-Erbe, also diese unterschiedlichen, die Geschichte und die Landschaft in Kombination auf, wie du schon gesagt hast, eigentlich so engem Raum, also dass man das alles in 14 Tagen erleben kann,
ja.
Das ist super schön.
Ja, die manche Regionen in Großbritannien sind ja schon seit dem Neolithikum besiedelt, und an manchen Stellen findet man halt Bereiche, wo man Gräber aus dem Neolithikum hat, Steinsetzungen hat oder dann noch Reste von den Wikingern finden kann, und diese Kombination und dieses Eintauchen in frühere Zeiten. Selbst ich, die jetzt nicht so, so speziell an Kultur und Geschichte interessiert ist, ich kann mich da nicht von freisprechen, von dieser Faszination, die in manchen Regionen ausgeht, ja.
Ja, und die Whisky-Liebhaber kommen auch auf ihre Kosten,
ja,
in Schottland, ne?
Das,
ja,
kann man tatsächlich sagen. Und das ist höchst interessant. Ich habe einige dieser Whisky-Destillerien schon besucht und mit Hurtigruten, und das ist immer ganz interessant. Und das zu sehen, wie es hergestellt wird, und viele unserer Gäste meinen dann, sie müssten dann da auch unbedingt einen Whisky mit nach Hause nehmen. Das ist immer etwas schwierig, weil wir an Bord keinen Alkohol mitbringen dürfen. Und ich kann den Gästen auch nur raten, kauft später, vor allen Dingen für die deutschsprachigen Gäste kann ich das sprechen, egal ob der Whisky jetzt aus der Highland Destillerie ist oder sowas, das gibt es in Deutschland alles zu kaufen, günstiger, ja, als direkt,
ja,
vor Ort.
Ja. Ja. Dann lieber in Deutschland.
Nein,
kaufen.
Aber, aber es geht ja nicht ums Kaufen in dem Sinne, sondern es geht einfach darum, mit zu sehen, mit wie viel Liebe diese alte Tradition die ja heute noch ein sehr großen wirtschaftlicher, sehr großer wirtschaftlicher Faktor ist, dass wie das erklärt wird und wie einem das ein bisschen nahegebracht wird, auch zu lernen, die Unterschiede, schon allein in der Schreibweise, ob ich jetzt in Schottland bin und einen Whisky habe oder ob ich nach in Irland in einer Destillerie bin und dann so ein kleines E sich da noch zwischen eingemogelt hat in der Schreibweise. Und dann diese Konkurrenz da manchmal zu erleben, das ist, sind Dinge, die man vorher, da hat man sich vorher keine Gedanken drüber gemacht, ja.
Ja. Ich muss bei Schottland auch immer an den Film Braveheart denken. Den, hast du den gesehen,
ja, mit Mel Gibson? Ja, lange Zeit und, her, aber ich habe ihn gesehen.
Ja. Und der hat ja tatsächlich auch als Vorbereitung dort tatsächlich gelebt, ein paar Jahre, um so dieses, ja, in Schottland dieses Feeling, den Dialekt und so reinzubekommen. Also das ist total faszinierend.
Ja, also es ist mit dem Dialekt, das ist ein schöner Punkt. Also ich hatte einmal so ein, das war für mich allerdings ein bisschen so ein Horrorerlebnis. Das war, wir versuchen oft, es ist nicht immer möglich, den Gästen, also jemanden zur Seite zu stellen oder deutschsprachige Reiseleitung vielleicht sogar zu haben. Aber wie gesagt, das ist nicht immer möglich. Und da sollte ich mitfahren und übersetzen. Und das war das erste Mal, dass ich in Schottland war. Und dieser Dialekt hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Und die Gäste sagen immer, was hat er denn jetzt gesagt? Was hat er?
Und, nur so,
und das war ein bisschen schwierig. Also ich konnte dann grobe Zusammenfassungen machen. Aber das ist ganz interessant. Und ich habe, aber sie waren dann ganz offen auch. Und ich habe an dem ersten Stopp gesprochen und gesagt, also er möchte ein bisschen langsamer sprechen und versuchen so ein bisschen ohne Dialekt, so dass wir ihm folgen könnten. Aber das war nicht ganz so einfach, ja.
So wird es Ihnen wahrscheinlich auch gehen, wenn Sie hier irgendwie, weiß nicht, mit einem Niederbayern oder sowas reden müssten.
Ja, ganz, ja.
Was sind denn aus deiner Sicht so die Reise-Highlights entlang dieser Route um die britischen Inseln?
Ja, eigentlich ist fast jeder Tag ein Highlight. Das fängt schon an mit Portland, mit dieser, eigentlich ist es eine Halbinsel, ist fast wie eine Insel, ist nur so ein kleiner Wald, der Portland mit dem Festland verbindet. Und das ist landschaftlich schon schön gelegen. So ein bisschen auch die hellen Klippen. Man kennt, alle sprechen immer von den White Cliffs of Dover, also den weißen Klippen von Dover. Das sind kreidezeitliche Klippen. Und wenn man dann an Portland gehört schon zur Jura-Küste, und weiter westlich, und da sind die Gesteine etwas anders, aber ein Teil davon gehört auch noch zu den kreidezeitlichen weißen Felsen und ist einfach einzigartig, und dann kann man dort die ersten Vogelklippen beobachten und bekommt da einen Eindruck, welche Bedeutung das für die Briten hat. So mitten im Ozean, dann ist das für die Seevögel, nicht nur für die da nisten, sondern auch beim Vogelzug im Frühjahr und im Herbst sind diese Inseln, haben die eine ganz große Bedeutung. Und es ist traumhaft schön, dass diese beiden Touren von Hamburg aus im Frühjahr stattfinden. Zur Zeit der Brut und zum Ende des Vogelzuges, sodass den Gästen also wirklich da die Vogelwelt näher gebracht werden kann.
Ja, schön. Also würdest du sagen, Portland ist so für
das
dich?
Das ist also ein schön, wunderschöner Einstieg. Ja. Und dann, wenn man dann zu den Scilly-Inseln kommt, also Tresco Garden ist für mich ein Highlight, weil da eben diese tropische Vegetation angesiedelt wurde, muss man ja sagen, ist ja künstlich angelegt. Aber das ist mittlerweile so lange her, dass man es künstlich angelegt hat, dass ich so eine eigene artige Vegetation, wie so eine Urvegetation, das schon gebildet hat, und da könnte man ohne Ende stundenlang durch diesen Park gehen.
Schön.
Und das ist sehr, sehr schön, ja. Dann hatten hinterher in Schottland, denn ein Highlight ist bestimmt, wenn man da in den Highlands dann eine Wanderung machen kann oder mit einer Seilbahn auf den Berg fährt und auch da wieder die Vogelfelsen. Dann in manchen Bereichen hat man Robbenkolonien, die man da beobachten kann, und diese Kegelrobben, die finde ich so selber so faszinierend, diesem langgezogenen dicken Schädel.
Ja.
Ja, und die sehen für mich so wirklich wie so Kegel aus, die man von der Küste ins Meer schubsen kann. Es ist das größte Meeresraubtier, das wir hier in der Gegend haben. Das machen sich viele gar nicht so bewusst, ja.
Ja, also die Reise steckt wirklich, schaut da auch gern mal vorbei unter hurtigrouten.de. Ich habe mir das gestern auch nochmal ganz genau angeschaut und ich finde es wirklich faszinierend, weil so viele Dinge auch zu sehen sind. Und das Schöne ist ja, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist, kommt man ja auch an Orte, wo man sonst nur ganz schwer hinkommt, wenn man unterwegs ist übers Land. Und das ist ja auch wirklich ein ganz toller, besonderer Punkt bei Hurtigrouten.
Ja, das ist ja der Vorteil, wenn man also mit Hurtigrouten Expeditions unterwegs ist, dass wir unsere Landungsboote haben, die uns ermöglichen, dort an Land zu gehen, wo wir an Land gehen möchten. Und wir brauchen keinen Steg, kein Nichts. So, wenn wir sagen, da möchten wir gerne anlanden, mitten in der Natur, können wir das machen. Sodass diese Reise eine Mischung ist aus Stadt, wie zum Beispiel Edinburgh, das sollte man nicht auslassen, aber eben auch so absolut in der Natur und das genießen kann. Und ohne dass man zieht sich an für diesen Ausflug und kommt zurück und wenn man verschwitzt ist oder sonst was, man springt unter die Dusche und ist gleich bereit für die nächste Aktivität. Und das ist das Schöne, man muss nichts auspacken, nicht umräumen. Das Schiff bringt einem von Highlight zu Highlight, ja.
Wenn wir unsere Augen jetzt schließen, gibt's für dich bestimmte Gerüche, Geschmäcker, Geräusche, die für dich persönlich die britischen Inseln ausmachen? Nimm uns mal mit auf so eine gedankliche Reise zu den britischen Inseln.
Ja, für mich, wenn ich jetzt, sind das ja zum einen die Vogelfelsen, diese und überhaupt die Möwen und die Seevögel, die anderen Seevögel, die ums Schiff schwirren, wie Eissturmvögel, andere Sturmvögel, die ständige Begleiter sind und natürlich auch den Schnabel nicht halten, sondern lautes Geschrei. Und wenn wir dann mit näher an die Vogelfelsen herankommen, dann ist es so, dass es ohrenbetäubend laut ist, aber eben auch so riecht, wie es eben riecht, wenn Tiere Hinterlassenschaften hinterlassen, ja. Und das stört dann in dem Moment gar nicht so sehr, weil man absolut fasziniert ist. Und für mich ist es immer wieder erstaunlich, dass so viele unterschiedliche Vogelarten sich bestimmte Klippen oder Ebenen teilen, weil sie eben eine unterschiedliche Nahrungssuche haben, aber alle darauf angewiesen sind, auf diese eine Stelle, wo die Nistmöglichkeiten ganz nah zu dem Angebot, also nahrungsreichen Bereichen im Meer sind. Und dass die so friedlich mehr oder weniger zusammenleben können und sich das, was vorhanden ist, teilen, das ist für mich absolut faszinierend.
Faszinierend, ja. Das glaube ich, ja.
Das einmal, und dann ist es bei Wanderungen, wenn wir also, sagen wir mal, eine Vogelkolonie uns anschauen, da muss man ja erstmal dahin laufen manchmal und dann eben durch diese Heidelandschaften laufen, dann weiter oben in Schottland vor allen Dingen. Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wenn man dann über so Erika läuft oder Sumpfporst oder was auch immer, dann werden so ätherische Öle freigesetzt und ich bin Nasenmensch. Ich lebe Erinnerungen über Gerüche auch und das ist für mich schon faszinierend, ja.
Ja, auch generell diese frische Luft, oder?
Ja, oben, das ist, das Schottland hat ja nun mal nicht nur Sonnentage, sondern ist auch viel gekennt, also die viel Nebel, viel Regen. Und das gibt aber auch erzeugt einen speziellen Duft in der Landschaft. Es riecht anders, wenn alles ausgetrocknet ist, als wenn alles saftig grün und bei Nebel riecht es nochmal wieder anders und ist dann so ein bisschen mystisch. Und das passt dann genau zu dem, was man sich so unter Schottland und den ganzen Filmen, so in die man über Schottland, historische Filme, dann kennt, dieses Mystische, das Nebelwallen und ja.
Ja, ach, schön. Du hast mich schon. Ich komme mit. Ja. Ein ganz wichtiger Aspekt eurer Arbeit im Expeditionsteam ist ja auch die Vorbereitung und die Begleitung von Ausflügen. Du hast es gerade schon angesprochen. Für eure Gäste habt ihr ja wirklich ein total breit gefächertes Ausflugsprogramm zusammengestellt. Was schätzen die Gäste denn an den Ausflügen am meisten?
Ja, ich denke einmal, wir arbeiten ja bei Ausflügen. Zum Teil machen wir sie in Eigenregie und zum Teil arbeiten wir mit Anbietern vor Ort. Das ist dann unterschiedlich, wenn zum Beispiel in einer Region eine Bustour ist, die machen wir nicht selber, sondern da kommen Reiseleiter von vor Ort. Und das ist ja auch wichtig, dass man da die Wirtschaft auch mit unterstützt den Tourismusbereich und dann haben wir sehr gute Leute, die dann im Bus mitfahren. Da sind wir von Hurtigruten eigentlich nur noch dann Begleiter, falls mal irgendwas ist, und wir sind das bekannte Gesicht, dass sich keiner da einsam und verloren in bei der Busexkursion vorkommt. Und dann helfen wir, wenn es mal sprachliche Probleme gibt, dann, dass wir versuchen, ein bisschen zu übersetzen und damit jeder wieder auf dem neuesten Stand ist. Und die Gäste schätzen das schon, dass wir versuchen, die Exkursion so zu machen, dass sie Land und Leute wirklich kennenlernen können und dass die Angebote so sind, dass sie auch jeder auf seine Kosten kommt. Dass einer, der jetzt sich mehr für Geschichte, für Wikinger, für die Kelten oder was auch immer für ein Grab aus dem Neolithikum mehr interessiert als für die Vogelwelt, diese Möglichkeit hat, diese Interessen zu vertiefen. Und dass wir aber auch versuchen, die anderen, die sich mehr über die Vegetation erfreuen, die einfach mal wandern wollen, die laufen wollen, die vom Schiff runter und dann einfach die Seele baumeln lassen wollen. Manche wollen einfach nur da sitzen, mal an einer Küste, an einer Stelle und es genießen. Das sagen wir auch immer. Nehmen Sie Ihren Fotoapparat mit, aber vergessen Sie nicht, den runterzunehmen, auch um einfach mal mit allen Sinnen das zu genießen. Denn wenn man nur über die Fotos, dann kann man sich gleich zu Hause einen Film anschauen. Und es ist manchmal schwer, ja, wenn man plötzlich irgendwas sieht, worauf man sich so lange Jahre gefreut hat. Viele, die Reisen sind ja nicht die kostengünstigsten Reisen, ja, sage ich mal. Das darf man ja ruhig so sagen. Und viele sparen auch darauf und freuen sich und darauf und haben sich auch sehr gut vorbereitet. Das muss man auch sagen. Die meisten Gäste kommen sehr gut vorbereitet. Und da kann man nicht einfach mit einem Wikipedia-Wissen dann ihnen ein X für ein U vormachen oder was, sondern das ist auch richtig so, dass sie ein fundamentales Wissen bei unserem Staff dann erwarten. Und das macht es eigentlich sehr schön, weil man kann gleich auf einer bestimmten Ebene also Interesse erwarten und das macht es schön, sich da auszutauschen. Ich habe schon manchmal nur mit Leuten einfach zusammen irgendwo gesessen. Und dann so ein bisschen haben wir das alles auf uns wirken lassen und dann kommen plötzlich auch bei demjenigen oder bei derjenigen, die sonst ganz scheu ist eigentlich und gar nicht groß was fragen will in der Öffentlichkeit oder so, dann kommen dann plötzlich da auch Fragen und das ist ganz interessant, ja.
Das ist schön. Auch was du gerade angesprochen hast, dass das alles so individuell ist, das finde ich so schön. Also, dass es wir müssen jetzt alle das Gleiche machen, sondern dass jeder irgendwie selber seine Interessen einfach sich da weiterentwickeln kann. Ja. Das finde ich super schön.
Und wir haben auch festgestellt, dass jeder, also wenn wir Wanderungen anbieten, es gibt ja Leute, die wandern, um zu wandern, einfach von A nach B, um zu laufen. Ja. Und dann gibt es welche, die sagen, also uns ist es nicht so wichtig, den letzten Punkt zu erreichen. Wir möchten einfach mit allen Sinnen alles aufnehmen, was links und rechts am Wegesrand ist. Und dann kann man das auch schon mal teilen, solche Gruppen. Das kommt immer auf die Region und die Gegebenheiten an, wie viel Zeit wir an Land haben. Und dann kann es sein, dass man einfach mal sagt, okay, wir laufen jetzt um ein paar Blümchen, ich meine das jetzt nicht negativ, Blümchen ja, zu sehen und auch wir geben dann auch Zeit, dann die zu fotografieren und was darüber zu erzählen, warum blüht diese Blume jetzt hier und nicht da. Und die anderen, die eben laufen wollen, die machen in der Schnelligkeit die Aufnahme von der Blume und wollen aber oben ankommen. Und das ist wichtig, dass jeder ernst genommen wird in seiner Vorstellung dieser Reise.
Für ganz viele sind ja auch die Kajaktouren, habe ich gehört, was ganz Besonderes. Was machen diese Kajaktouren aus? Warum glaubst du, sind die so spannend für eure Gäste?
Ja, auch wenn der Schiffslärm ja schon durch die neue Technik ziemlich reduziert ist im Vergleich zu früher, ist es noch was anderes, ob ich jetzt in 15 Meter Höhe oben an Bord stehe und mir etwas anschaue, so von oben herab, oder ob ich direkt auf der Wasseroberfläche sitze, lautlos. Man hört lautlos, also man selber produziert nicht so viel Lärm, sag ich mal, wenn man nicht jetzt gerade das Paddel eintaucht, aber es dahin gleitet. Und dann nimmt man plötzlich Dinge wahr, die man vom Schiff aus gar nicht wahrnehmen kann. Das Plätschern von Wasser, dass irgendwas aus dem Wasser springt, das ist ein bestimmtes Geräusch, wenn ein Fluss ins Meer mündet. Und das sind Verwirbelungen, die gewisse Geräusche machen. Die Tiere, wenn man zum Beispiel mit einem Abstand an einer Robbenkolonie vielleicht vorbeifahren kann, wenn die mal pupen und rülpsen, um das mal vorsichtig auszudrücken, davon bekommt man oben an Bord, an Deck nichts mit und man riecht es auch nicht mehr so nah, aber im Kajak nimmt man eben all solche Gerüche, Geräusche ganz anders wahr. Und man ist so Teil des Elementes, man ist ganz nah dran.
Ja. Ja, genau. Man ist nah dran und ist Teil des Ganzen. Ja, schön, ja. Ja. Was sind denn deine Lieblingsausflüge auf der Route?
Ja, also ein Ausflug wäre für mich schon schön, wenn in Schottland in den Highlands, wenn man da mit der Seilbahn hochfährt und da auch ein bisschen laufen kann, dass man so von der Natur und der Weite Schottlands, der Highlands was mitbekommt. Und dann, wie gesagt, ich würde mich jetzt persönlich sehr, sehr auf St. Kilda freuen, weil ich da noch nicht war. Und dann aber dieses Leben und dieses Abgeschieden, das frühere Leben, das ist ja erst der Ort 1930 aufgegeben worden, weil der Ort einfach so überaltert war, dass keiner mehr da war, der die ältere Bevölkerung hätte miternähren können. Und es liegt so abgeschieden, dass man da nicht einfach das immer alles hintransportieren kann und dass es wirtschaftlich wäre. Aber das einfach nochmal so zu erleben, zu sehen, wie es möglich war. Wir haben ja in relativ kurzer Zeit, haben wir uns ja so wegentwickelt von der Natur und dem Einklang mit der Natur, dass das einfach nochmal, das würde mich interessieren, nochmal zu sehen, wie das Leben da war und vor noch gar nicht so langer Zeit. Ja.
Ja. Merkst du dann auch immer, weil du gerade sagtest, wir haben es ein bisschen verloren, mit der Natur im Einklang zu sein, merkst du es dann auch, wenn du länger nicht unterwegs bist mit Hurtigruten, dass dir da irgendwie was fehlt?
Ja, also ich lebe ja nicht an der Küste hier im Münsterland, ist ja schön Inland und was ich nie früher und also von meinem aufgewachsen bin ich im Ruhrgebiet, also für mich war das Meer nicht Teil meines Lebens. Und was ich niemals mir hätte vorstellen können, ist, dass ich das Meer vermisse. Der Geruch des Meeres und den Wellenschlag, das vermisse ich. Also jetzt, wo ich nicht mehr so viel fahre und mehr das Team von Land aus unterstütze und das fehlt mir manchmal. Ja. Und deswegen freue ich mich dann, wenn ich hier und da wieder an Bord sein kann. Und einfach, das Meer hat einen bestimmten Geruch. Und egal, wo ich bin und wie ich bin, jedes Mal ist der Geruch so ein bisschen anders. Und das Geräusch, das Schlagen der Wellen gegen das Schiff, das ist schon, etwas, was ich vermisse, ja.
Ja, das hat fast was Meditatives dann manchmal auch, oder?
Ja, also ich mag es zum Beispiel ganz gerne, viele stehen gerne im Bug des Schiffes, wenn es was zu sehen gibt, dann ist es natürlich auch schön, wenn wir Vogelschwärme haben oder wenn Wale sind, dann versucht natürlich auch der diensthabende Offizier, den Bug des Schiffes so zu drehen, dass man also gute Sicht hat. Das ist dann schon schön, aber ich stehe auch gerne hinten im Heck des Schiffes und guck dann die Schrauben, die produzieren so wie so eine Walfluke hinterm Schiff. Und das hat was für mich wie Meditatives.
Diese 15-tägige Reise zu den britischen Inseln wird ja mit dem Expeditionsschiff MS Otto Sverdrup gemacht. Ja. Und Hurtigruten Expeditions, die legen ja ganz viel Wert auf grüne Technologie, haben da viel rein investiert. Das Expeditionsschiff MS Otto Sverdrup ist ja zum Beispiel das dritte Flottenmitglied mit einem Hybridantrieb. Ja. Friederike, kannst du uns das mal erklären, wie die Hybridtechnologie die Schifffahrt nachhaltiger macht?
Ja, also bei einem Hybridantrieb haben wir Dieselmotoren, die mit Batterien verbunden sind. Und wie alle Motoren auf der Welt laufen Motoren am effizientesten bei konstant optimalem Drehmoment. Und bei diesem optimalen Drehmoment wird aber oftmals mehr Energie erzeugt, als benötigt wird. Und bei einem Hybridantrieb können dann eben diese Batterien mit der überschüssigen Energie gespeist werden. Und wenn in bestimmten Situationen mehr Energie gebraucht wird, kann diese Mehrenergie aus den Batterien wieder zugefügt werden und der eigentliche Motor läuft weiter im konstant optimalen Drehmoment. Damit kann man circa 20% Energie im Vergleich zu anderen Schiffen einsparen. Zusätzlich haben wir eine Wärmerückgewinnung und an Bord, und mit dieser Wärmerückgewinnung können die Dusche, der Pool, das Heizungssystem gespeist werden.
Ja, da geht wahrscheinlich dein Naturherz auf, oder?
Ja, also ich erinnere mich noch, als ich anfing im Kreuzfahrtbereich zu arbeiten in den 80er Jahren, da war es so, wenn man an Deck war, hinterm Schornstein, da hatte man schon Ruß auch an der Kleidung. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Wir fahren ja mit Leichtdiesel und das von der Verbrennung her schon viel, viel besser. Die Filtersysteme sind besser. Und jetzt mit diesen Hybridschiffen ist natürlich der gesamte Energieverbrauch ja kontrollierter.
Neben der Umrüstung auf Hybridantriebe unternimmt Hurtigruten ja generell sehr viel, um die Expeditionsseereisen möglichst nachhaltig zu gestalten. Welche Initiativen schätzt du denn am meisten?
Ja, eigentlich diese gesamte Situation der Nachhaltigkeit finde ich ganz, ganz wichtig. Die meisten Menschen denken ja bei Nachhaltigkeit eben daran, dass an Umwelt, dass man die Umwelt wie jetzt gerade bei den Hybridschiffen nicht so sehr belastet. Aber natürlich hinterlässt jeder, der eine Reise tut, hinterlässt auch Fußspuren da. Wir können uns nicht im luftleeren Raum bewegen. Man kann nur sagen, ich wähle eine Reise, bei der ich so wenig wie möglich Fußspuren hinterlasse. Aber so ganz ohne geht es nicht. Aber man kann natürlich helfen, mit Projekten diese Fußspuren so ein bisschen wieder wettzumachen. Und Hurtigruten unterstützt sehr viel Umweltorganisation. Wir haben auch Wissenschaftler zusätzlich zu unserem Staff zum Teil an Bord, die irgendwelche Projekte, an Projekten arbeiten in der Region, die wir befahren, und dann unsere Gäste mit einbeziehen in ihr Projekt, das vorstellen an Bord. Gäste können dann mal mit rausfahren, zum Beispiel, wenn Planktonproben gezogen werden, dann können die auch mal mit dem Planktonnetz oder so dann arbeiten, um dann zu sehen, wie das ist. Und diese Wissenschaftler, die brauchen dann zum Beispiel nicht nochmal extra ein Schiff zu buchen und wieder Fußabdruck hinterlassen, denen geben wir die Möglichkeit, sozusagen bei uns mitzufahren. Oder wir sagen, sie brauchen, je nachdem, es kommt immer ganz auf das Projekt an, dass sie gar nicht mitkommen brauchen, sondern wir übernehmen das. Wir haben ja einen Wissenschaftskoordinator an Bord, der dann dafür sorgt, dass, lassen Sie mich mal ein Beispiel wäre zum Beispiel, es wollen in bestimmten Fjorden regelmäßig sollen dort Wasserproben gezogen werden, wie sich die Planktonblüte im Laufe des Jahres verändert. Und das machen wir dann. Und dadurch ist dann auch wieder jemand, der nicht extra hinfliegen muss, und so hat man wieder Fußabdrücke von anderen eingespart.
Ach toll, das sind ja irgendwie so Sachen, da denkt man im ersten Moment gar nicht dran.
Ja, und das ist zum Beispiel eins, was die Natur bewegt. Dann haben wir natürlich auch, dass wir an Bord selber, wir sind die erste Reederei, die komplett plastikfrei arbeitet. Und also es gibt keine Plastikstrohhalme mehr, es gibt keine Plastikbecher in den Kabinen mehr. Es gibt an Bord selbst in den Kabinen ein dreifach sortierter Abfallbehälter. Und da ist es wirklich, man gibt keine Wasserflaschen mehr aus Plastik, die können nicht gekauft werden. Jeder Gast bekommt so eine Wasserflasche aus Metall am Anfang der Reise, und überall auf den Fluren stehen solche Wassermaschinen, in denen man sich das Wasser selber ziehen kann. Es sind so Kleinigkeiten, die aber viele Tonnen an Plastik pro Jahr pro Schiff einsparen.
Das ist toll. Das ist wirklich schön zu hören.
Aber ich möchte gerne noch sagen, das ist mir auch ganz wichtig. Nachhaltigkeit ist nicht nur Nachhaltigkeit im Bereich der Umwelt. Nachhaltigkeit ist auch im sozialen Bereich ein ganz wichtiger Punkt. Und da wir ja sehr, sehr viel in so ganz entlegenen Räumen fahren, ist das ganz, ganz wichtig für mich, zu wissen, dass wir nachhaltig mit den kleinen Gemeinden umgehen, die wir besuchen. Und das ist jetzt auch an den britischen Inseln so, wenn man also kleine Städte oder was besucht, dass man die Gäste darauf vorbereitet, dass sie einen Eindruck hinterlassen. Wenn wir also unsere Gäste an Land spucken, in Anführungsstrichen, dann dass ihr Verhalten mit uns sozusagen auf alle zurückfällt, auf Hurtigruten zurückfällt. Und wir versuchen, unsere Gäste so gut wie möglich darauf vorzubereiten, wie sie sich verhalten sollen, wenn wir kleine Siedlungen besuchen, wenn wir kleine Gemeinden besuchen. Gut, ich meine, das ist natürlich, wenn ich eine kleine Inuit-Siedlung in der Arktis oder so besuche, vielleicht noch wichtiger. Aber eigentlich ist es weltweit wichtig, dass man da einen gesunden Fußabdruck hinterlässt und da nicht die Leute tritt.
Mit ganz viel Respekt.
Ja, das ist ganz wichtig und dass man das lernt und dann auch der Staff das vorlebt.
Ja, das finde ich total schön, weil wir haben in den letzten Podcast-Folgen auch immer viel über Strandsäuberung gesprochen, also was Hurtigruten ja auch anbietet, aber dass es irgendwie so viel mehr ist und dass auch dieser Begriff Nachhaltigkeit für euch viel mehr ist, als nur zu sagen, ja, ich nehme jetzt meine Plastikflasche am Strand wieder mit.
Ja, nein, wir machen das auch, diese Strandsäuberungsaktion, und die Gäste mögen das auch gerne daran teilnehmen, gibt ihnen so ein bisschen das Gefühl auch, dass sie einmal das Bewusstsein, dass in den entlegensten Regionen, je nachdem wie die Meeresströmungen sind, halt besonders viel Müll aus der ganzen Welt angespült wird und dass man also helfen kann, dass das zu säubern. Vielleicht gibt es auch ein bisschen das Gefühl, dass man nicht mehr so schnell mal aus Plastik irgendwas oder überhaupt irgendwas in die Umwelt entsorgt, sondern dass man da in der eigenen Abfallwirtschaft etwas bewusster wird. Aber es sind eben auch diese Nachhaltigkeit im Bereich des Sozialen.
Ja. Ja. Friederike, zum Abschluss, welche Tipps hast du denn für alle, die uns jetzt hier zuhören und sagen, oh ja, diese Reise auf die britischen Inseln, die will ich unbedingt machen. Welche Tipps kannst du uns damit geben?
Ja, einmal der wichtigste Tipp ist, man muss offen sein für alles, was kommt. Wenn man eine Expeditionsreise bucht, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass es Expedition ist und nicht eine Tour dem Traumschiff gleich. Beide Kategorien haben ihre Berechtigung, aber wenn ich mich entschieden habe, auf eine Expeditionsreise zu sein, muss ich auch offen für Expedition sein und dass nicht alles 100% getaktet läuft. Ich muss offen sein, dass ich neue Leute kennenlerne an Bord, mit denen ich mich zusammentue, denen ich Themen bespreche, auch die Gelegenheit nutzen, dass ich ein Expeditionsteam, was ich ja im Reisepreis mitbezahlt habe, dass ich es auch nutze, dass ich die fordere, dass ich die nerve, ja, dass ich da, ja, also im positiven Sinne, ja, dass ich also wirklich die ausquetsche wie eine Zitrone, um möglichst viel aus meiner Reise mitzunehmen. Und dass ich es nutze. Ich sage oftmals an Bord, und da werde ich immer drüber belacht, aber hinterher kommen die Gäste und sagen, das war genau richtig. Zum Schlafen, obwohl die Kabinen schön sind und alles Mögliche, die Betten sind gut, alles, aber zum Schlafen ist es an Bord eigentlich zu teuer. Ein Sonnenuntergang oder ein Sonnenaufgang oder ein Sternenhimmel, das ist einfach etwas am Meer, was einzigartig ist und jeden Tag wieder anders ist. Natürlich muss ich ein bisschen schlafen, damit ich das alles durchhalten kann, aber man sollte also das nicht also zu einer Tour machen, wo ich sage, okay, den Ausflug lasse ich sausen und bleib lieber an Bord und ruhe mich aus. Auch wenn das Wetter nicht so schön aussieht, wenn man morgens rausguckt und eine Tour gebucht hat. Man sollte offen sein. Gerade in Großbritannien ändert sich das Wetter extrem schnell. An der Küste immer, aber insgesamt ist Großbritannien eigentlich dafür bekannt, dass man manchmal 4 Jahreszeiten an einem Tag haben kann. Und deswegen niemals sagen, ach nee, es regnet, ich gehe gar nicht mit. Mitgehen. Auch eine Wanderung im Regen oder so hat was Positives. Man muss einfach offen sein, auch mal was zu wagen. Auch wenn ich noch nie in einem Kajak gesessen habe, den Gästen sagen, machen Sie es. Dafür haben wir ganz hochgradig ausgebildete Kajakguides an Bord, die das gelernt haben, mit unerfahrenen Gästen rauszufahren. Das ist sicher, die können einem helfen, die können einen wieder ins Boot setzen sollen. Aber es ist noch, soweit ich weiß, noch nie einer aus dem Boot gefallen. Also Hemmungen überwinden und was wagen und offen sein für Neues.
Und da ist man ja dann auch immer ganz stolz, wenn man was gewagt hat. Also man kennt das ja selber, als erstes denkt man, ach, ich weiß nicht. Und dann hat man das gemacht und denkt sich, boah, Wahnsinn, warum habe ich überhaupt drüber nachgedacht, das nicht zu tun?
Ja, wir hatten einen Kapitän an Bord, der hat immer in seiner Abschiedsrede so Ähnliches gesagt, man bereut im Leben oder die meisten Dinge, die man nicht getan hat, als ja. dass man die Dinge bereut, die man getan hat. Also ja. verpasste Chancen kommen manchmal nicht wieder. Also wenn man jetzt an Bord ist, sollte man wirklich gucken, dass man so viel wie möglich in seinen Möglichkeiten, in seinen Rahmenbedingungen dann mitmacht.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele, die mit dabei sein werden, nächstes Jahr im Frühjahr, hast ja auch schon gesagt, wunderschöne Reisezeit für die britischen Inseln, hoffen, dass du auch mit dabei bist, dass du ausgewählt bist und auch ja.
Ich werde mal sehen. Also das jetzt selber bin ich jetzt wieder durch dieses Gespräch so richtig selber wieder auf den Geschmack gekommen. Und mal sehen, vielleicht werde ich dabei sein. Kann ich nicht versprechen, ja.
Also wenn ihr im April 2023 dabei sein wollt bei der Erkundung der britischen Inseln, dann guckt mal vorbei unter hurtigrouten.de. Dort bekommt ihr generell noch ganz viele tiefe Einblicke in die Welt von Hurtigrouten. Da gibt es viele spannende Reportagen, Videos, Interviews mit Menschen, die ihre Erfahrungen wie Friederike jetzt hier auch mit uns teilen. Und damit sage ich vielen, vielen Dank, Friederike Bronny, seit 17 Jahren Teil des Expertenteams von Hurtigrouten. Vielen, vielen Dank, dass du die ganzen Insights, die ganzen spannenden Erzählungen, deine ganzen Erinnerungen an so viele Dinge hier mit uns geteilt hast.
Ich bedanke mich, dass ich die Möglichkeit hatte und ich hoffe, dass ich einige begeistern konnte.
Aber sicher. Mich auf jeden Fall schon mal.
Ich bedanke mich.
Danke, Friederike.
Alles
Danke
Gute. Dir.
Das wünschen wir euch auch. Bleibt uns gesund und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder.